Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
der Kunsthistoriker und Kulturphilosoph Christian Demant. Guten Tag, Herr Demant.
Guten Tag.
Und guten Tag an Sie alle, die Sie uns zuhören. Schön, dass Sie dabei sind. Herr Demant, was haben Sie heute Vormittag schon erlebt?
Ich habe mich mit einem Kollegen getroffen, der einen Verlag hat, der eine über Jahre sehr erfolgreiche Nature-Writing-Reihe im Verlag herausgibt, die lange Zeit sehr gut gelaufen ist. Und wir haben uns überlegt, wie lange geht dieser Trend noch?
Nature-Writing heißt also, über die Natur zu schreiben.
Über die Natur zu schreiben, also ein Genre, das erst in den vergangenen 10, 15 Jahren vor allen Dingen aus dem angelsächsischen Sprachraum kommend größere Bedeutung auch auf dem literarischen Markt in Deutschland bekommen hat. Und wir haben uns gefragt, wie lange wird das noch so weiterlaufen? Und in dem Zusammenhang ist mir eine Pressemeldung von gestern in den Sinn gekommen, in der ein Discounter in einer Filiale in Spandau, Berlin, die Warenpreise und die Warenpreise nebeneinander gemacht hat. Also für Fleisch etwa, einmal mit H und ohne H, genau. Die Verkaufspreise aus das, was die Kunden dort aktuell an der Kasse abgeben müssen, für etwa 100 Gramm gemischtes Hackfleisch. Und das, was sie abgeben müssten, würden alle Nebenkosten, CO2-Bilanz, Entsorgung, Verpackung, Transport, all das, was man schon seit den 60er Jahren anmahnt.
Und vor allem auch das Tierwohl wahrscheinlich.
Genau, all diese Dinge. Und das war natürlich, wie man es erwartete, es kostete dann statt 1,29, 7,29.
Wären wir bereit, das zu bezahlen?
Also ich wäre bereit, das zu bezahlen, aber das ist ein sehr persönliches Bekenntnis, weil ich natürlich mehr verdiene als sehr viele andere Leute. Ich glaube nicht, dass es wirklich unter den jetzigen Bedingungen möglich wäre, diese Preise 1:1 für alle Leute verbindlich zu machen. Das hielte ich für eine vollkommene Schnapsidee.
Das ist wahrscheinlich tatsächlich nicht möglich. Das also ist das, was Sie heute Morgen beschäftigt hat, was uns in dieser Stunde, in der wir die Themen des Tages diskutieren, beschäftigt. Das ist unter anderem der Prozess in Paris gegen die 14 mutmaßlichen Unterstützer der drei islamistischen Attentäter, die das Satiremagazin Charlie Hebdo angegriffen haben und damals im Januar 2015 ja insgesamt 17 Menschen getötet haben an diesem Abend. Das alles dafür, das schreibt das Satiremagazin Charlie Hebdo heute auf der Titelseite, heute an diesem Tag, an dem der Prozess gegen 14 mutmaßliche Unterstützer der drei islamistischen Attentäter beginnt in Paris. Und Charlie Hebdo zeigt da nochmal diese Mohammed-Karikaturen, die ja zuerst in der dänischen Zeitung erschienen waren und dann eben bei Charlie Hebdo abgedruckt wurden und die Attentäter so aufgebracht haben, dass sie das zum Anlass genommen haben, im Januar 2015 17 Menschen zu töten und darunter viele Mitarbeiter eben von Charlie Hebdo. Der französische Präsident Macron hat gestern im Libanon, als er dort zu Besuch war, das Recht auf Blasphemie in Frankreich verteidigt und gesagt:
Et donc de là où je suis là pour protéger toutes ces libertés.
Ich bin hier, um diese Freiheit zu verteidigen, also das Recht auf Blasphemie in Frankreich. Und Ulrich Pfeil, Professor für Deutschlandstudien an der Universität de Lorraine in Metz in Frankreich, in Lothringen, hat heute früh bei uns gesagt:
Das sieht man ja auch gerade jetzt bei dem Prozess, wie wichtig diese Satire genommen wird, dass heute in der Presse sogar Macron sich geäußert hat, gesagt hat, blasphemische Karikaturen gehören zu unserer Kultur, müssen erlaubt bleiben. Da denke ich, da hat auch der französische Präsident nochmal gezeigt, welche Rolle hier Satire und Karikaturen und die Zeitschrift Charlie Hebdo in Frankreich spielen sollen.
Christian Demant hier, mein Gast, Herausgeber der kulturphilosophischen Zeitschrift Merkur. Das Recht auf Kritik an Gott wird in Frankreich also ganz groß geschrieben. Das ist auch ein wichtiges Recht, oder?
Ja, selbstverständlich. Ich glaube, dass überhaupt ein Tatbestand der Blasphemie ja zunächst nur vor dem Hintergrund einer Gesellschaft sinnvoll ist, in der mehrheitlich davon ausgegangen wird, dass man christliche oder was auch immer religiöse Bekenntnisse teilt. In einer so letztlich diffusen, in Glaubens- und Weltanschauungsfragen so wenig geeinten Gesellschaft, wie wir sie in der Gegenwart vorfinden, halte ich diesen Tatbestand für nicht mehr länger. Der hat kein Eigenrecht mehr, glaube ich. Wir haben im Zivilrecht die Möglichkeit, Beleidigungen zu ahnden. Innerhalb dieses rechtlichen Spiels bin ich dafür, dass klare Regeln herrschen. Ansonsten finde ich auch eine bestimmte Weinerlichkeit, die damit verbunden ist, dass ich mich bereits zurückgesetzt und gedemütigt fühle, wenn ein anderer meine weltanschaulichen Positionen bezweifelt und sie vielleicht für idiotisch erklärt, die halte ich auch ein bisschen für übertrieben.
Für übertrieben. Wie ist denn das in Deutschland geregelt? Kirsten Lemke aus der Redaktion ist jetzt hier auch mit am Tisch. Es gibt das Blasphemieverbot in Deutschland. Was hat es damit auf sich?
Das ist ein Paragraph im Strafgesetzbuch, der Paragraph 166. Der regelt die, so heißt das wörtlich, Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen. Und dieser Paragraph verbietet eben genau das. Die Strafe kann bis zu 3 Jahren Freiheitsentzug sein. Und es gibt aber eine Einschränkung. Das heißt immer, das ist dann verboten, wenn es geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören. Das ist so seit 1969. Früher war es mal komplett verboten. Und jetzt mit Blick auf Charlie Hebdo muss man natürlich sagen, wenn die Zeitschrift jetzt diese Karikaturen, die bewiesen haben, wie sehr sie den öffentlichen Frieden stören können, in einer Weise, die wir uns nicht vorstellen können, jetzt noch einmal veröffentlicht, dann müsste das nach dem deutschen Paragraphen 166 verboten sein.
Das heißt, es gibt klare Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland in dieser Frage.
Frankreich hat das Blasphemiegesetz, was die hatten, 1881 abgeschafft. Und vor diesem Hintergrund kann Macron natürlich sagen, es gibt die Freiheit zur Blasphemie.
Wie bewerten denn die Vereinten Nationen das Recht auf Weltanschauungs- und Religionsfreiheit? Gibt es da sowas wie ein Verbot der Diffamierung von Religionen?
Also es ist so, dass im Jahr 2011 das Menschenrechtskomitee der Vereinten Nationen sich mit der Frage befasst hat. Und zwar ging es damals darum zu gucken, ob der internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte darüber eigentlich etwas aussagt. Und dieses Komitee ist zu dem Schluss gekommen, dass dieser Pakt eigentlich so etwas wie Blasphemiegesetze verbietet oder vielmehr, dass sie nicht konform sind mit diesem Pakt, aber sie machen auch eine Ausnahme und das ist letztlich wieder so ähnlich, wie es in Deutschland ist. Diese Ausnahme sagt, die Verfechtung nationalen, rassistischen oder religiösen Hasses, welcher zur Diskriminierung, Feindseligkeit oder Gewalt anstiftet, die muss verboten werden. Also von daher ist es nicht ganz klar geregelt, aber es ist so, dass es noch in etwa 70 Ländern Blasphemiegesetze gibt. Viele haben sie abgeschafft. Also Frankreich, wie gesagt, schon 1881. Großbritannien inzwischen, Norwegen oder Irland auch übrigens nach einem Referendum. Und insofern bleibt diese Diskussion weiterhin erhalten.
Mhm. Herr Demand, wenn ich Sie recht verstanden habe, haben Sie eben so ein bisschen gesagt, also man sollte nicht zu weinerlich sein, wenn sozusagen die eigene Ansicht in einem Heft karikiert wird. Aber jetzt wissen wir eben tatsächlich, dass sich viele Muslime von diesen Karikaturen speziell, die jetzt heute wieder veröffentlicht werden, sehr provoziert fühlen.
Ich fühle mich auch sehr provoziert von den Anschlägen.
Das also, heißt, Sie hätten es auch nochmal gemacht?
Ich halte es in
gemacht?
Diesem Fall... Also, ja, das ist ja wohl ein Witz. Also ich halte das für fast zwingend geboten, ehrlich gesagt, sie noch einmal oder irgendeine Geste zu machen. Man müsste sie nicht noch einmal jetzt in einer Sonderausgabe machen. Das bietet sich an, um Öffentlichkeit oder öffentliches Interesse, eine öffentliche Diskussion weiterzuführen, da es jetzt nun mal den Anlass des Prozesses gibt. Mhm. Aber da einfach nur zu sagen, oh ja, da sind wir aber ein bisschen zu weit gegangen, naja, Schwamm drüber, halte ich dann doch diesem wahnsinnigen Attentat und dieser Welle von Gewalt gegenüber für völlig unangemessen.
Die Regierung in Pakistan hat dann zum Beispiel jetzt reagiert, hat das natürlich kritisiert, dass die Karikaturen wieder veröffentlicht werden. Durch diese Veröffentlichung würden die Gefühle von Milliarden von Muslimen absichtlich verletzt. Man gießt halt Öl ins Feuer.
Ja, aber ich glaube, es werden, also auch wenn ich meine politischen, weltanschaulichen Ansichten äußere, muss ich immer damit rechnen, dass es Leute gibt, die nicht teilen. Und für die sie womöglich eine Zurücksetzung bedeuten oder die ein besonders schlechtes Gefühl damit haben, dass der arrogante Herr Demand anderer Ansicht ist. Und selbstverständlich muss man ja sagen, es geht ja nicht darum, man kann ja nicht einfach nur sagen, die religiösen Gefühle. Selbstverständlich muss ich, wenn ich missionarisch tätig bin und an die Dogmatik meiner eigenen Religion glaube, andere Religionen ebenfalls deren Wahrheitsanspruch in Zweifel ziehen. Also man tut dann in dieser Diskussion relativ häufig so, als sei eben hier eine Scheidelinie zwischen dem Religiösen und dem Nicht-Religiösen. Aber zwischen den einzelnen religiösen Bekenntnissen, siehe religiöse Bürgerkriege oder etwa die Bürgerkriege vor dem Westfälischen Frieden im Deutschen Reich, Es gibt so tiefe Gräben und kann so tiefe Gräben zwischen Konfessionen und Religionen geben, dass diese Mäßigungsklausel wirklich wichtig ist, aber eben eine Konfrontation nicht nur zwischen Nichtgläubigen und Gläubigen, sondern auch innerhalb unterschiedlicher Glaubensgemeinschaften sehr häufig gegeben ist.
Wir werden heute Nachmittag dieses Thema weiterführen mit dem Religionswissenschaftler Horst Junginger. Der sagt, glaube ich, Kirsten Lemke, dieser Paragraph 166 Strafgesetzbuch gehört abgeschafft.
Er sagt genau wie Sie, Herr Demand, diese Frage gehört ins Zivilrecht und nicht ins Strafgesetzbuch. Und er sagt eben auch genau, je mehr die Religion in der Gesellschaft an Bedeutung verliert, desto weniger sollte eigentlich diese Blasphemie noch eine Rolle spielen. Mhm.
Kirsten Lemke, vielen Dank für die Informationen und danke an Christian Demand bis hierher. Deutschlandfunk Kultur hören Sie und zu Gast in dieser Mittagsstunde, um die Themen des Tages hier zu diskutieren, ist der Kunsthistoriker Christian Demand, Herausgeber der Zeitschrift Merkur. Und es beschäftigt uns auch weiterhin das, was am Samstag auf den Stufen des Reichstagsgebäudes passiert ist. Und dazu hat sich jetzt auch der Mann geäußert, der die Demos gegen die Corona-Maßnahmen organisiert. Das ist Michael Ballweg und er hat unserem Schwesternprogramm, dem Deutschlandfunk in Köln, ein Interview gegeben und gesagt, dass seine Initiative Querdenken 711 immer sich von rechts wie auch von Linksextremisten distanziert hätte und dass im Übrigen manch ein Teilnehmer gar nicht gewusst hätte, was für eine Fahne er da gerade schwenkt.
Ja, da war die eine oder andere zu sehen, das stimmt. Da haben wir dann die Deeskalationsteams hingeschickt und haben einfach die Teilnehmer dann gebeten, die Kundgebung zu verlassen. Wobei die Deeskalationsteams mir auch zurückgemeldet haben, dass die Fahnen wohl irgendwo verteilt wurden und die Teilnehmer teilweise gar nicht wussten, was das für eine Fahne ist.
Herr Demand, kann man sich das vorstellen?
Auch vorstellen kann ich mir das schon. Es würde nur ein ganz besonders merkwürdiges Licht auf eine Veranstaltung werfen, deren Teilnehmer, wie ich vermuten würde, insgesamt ernst genommen werden wollen mit ihrem Anliegen. Und also dann politische Naivität und Unwissen in diesem Maße zu demonstrieren und gleichzeitig zu glauben, dass man dann als Gesprächspartner in einem großen gesellschaftspolitischen Diskurs ernst genommen wird, das geht wohl kaum zusammen.
Das ist ganz interessant. Wir hatten gestern Ulrike Herrmann hier zu Gast von der TAZ, von der Tageszeitung. Und wir sind auf drei mögliche Szenarien gekommen, wer da mit demonstriert haben könnte. Zum einen also überzeugte Rechte, die teilweise vielleicht auch Symbole der freien Gesellschaft gekapert haben, wie zum Beispiel die Regenbogenfahne. Mhm. Also das Kapern von Symbolen könnte eine Rolle gespielt haben. Dann waren da vielleicht auch eher linksgerichtete Menschen dabei, die einfach gegen die Corona-Maßnahmen sind. Mhm. Und es könnten auch welche dabei gewesen sein, die zum Beispiel gerade die Regenbogenfahne geschwenkt haben und zum Beispiel schwul oder lesbisch sind, die aber rechts wählen oder sich rechts positionieren, sozusagen fast, kann man sagen, gegen ihre eigenen Interessen. Aber dass jemand dabei sein könnte, der zum Beispiel eine Reichsflagge schwenkt und gar nicht weiß, welche Flagge er da schwenkt, da sind wir eigentlich nicht drauf gekommen.
Nee, das finde ich auch. Also es verrät eine gewisse Form von Bauernschleue, sich darauf in einem Interview zu berufen. Ich halte es ernst genommen für albern.
Wenn wir Michael Ballweg nochmal hören, wie er sozusagen seine Organisation positioniert, dann sagt er:
Wir haben ja uns sowohl immer von Rechtsextremen wie auch Linksextremen sehr deutlich distanziert.
Das hatte ich eben auch schon zitiert. Glauben Sie ihm das?
Ich weiß nicht, ob ich es ihm glauben darf. Also es kommen so viele Details aus dem Umfeld und ein Mosaik von Meinungsäußerungen aus den engeren Kreisen derer, die mit diesen, die dort auftreten, ständig an die Öffentlichkeit, dass ich ein ungutes Gefühl dabei habe, ihm einfach das abzunehmen. Solange das Gegenteil nicht bewiesen ist, kann man es wohl auch schwer behaupten.
Jetzt ist eine neue Demonstration geplant. Zunächst war sie in Berlin geplant am 3. Oktober, aber die soll jetzt in Konstanz stattfinden, also gegen die Corona-Politik der Regierung. Was denken Sie, was wir da erwarten können?
Da ist noch so viel Zeit hin. Ich habe keine Ahnung, ob man da jetzt schon sinnvoll prognostizieren kann. Das hängt ja sehr von der aktuellen Berichterstattung ab, wie die Dynamik eines Diskurses verläuft. Es wäre vielleicht nur ab und zu mal ganz sinnvoll, sich zu überlegen, was wir da mit dem Demonstrationsrecht und mit der Demonstration als einer institutionalisierten Form und einer geschützten Form der Meinungsäußerung vor uns haben. Es ist eben ein sehr, sehr wichtiges, aber auch sehr grobes Instrument. Also man sieht es an der Schwierigkeit, die wir haben, überhaupt zu bestimmen, was wollen die eigentlich. Also Sie haben mir gerade erzählt, Sie haben gestern eine Art Heuristik der Situation veranstalten müssen. Ja. Wer könnte denn da dabei gewesen sein und welche Motive könnten die Leute denn gehabt haben? Und das deutet mir doch sehr darauf hin, dass Demonstrationen dieser Form und in dieser diffusen Form, die einfach nur wir wollen die Maßnahmen nicht ein falsches Instrument, sondern zumindest ein sehr unkluges, unglückliches Instrument sind, politische Meinungsäußerungen zu versuchen. Ich glaube, da gibt es zielgerichtetere Instrumente, was nicht heißt, dass Demonstrationen nicht stattfinden
Zielgerichteter
könnten.
Im Sinne von?
Naja, also oder man muss die Demonstrationen so aufziehen, dass sehr, sehr klar wird, wofür und wogegen hier demonstriert wird. Es war ja auch eine der Fragen, haben wir es hier mit einer großen Volksbewegung zu tun? Ich halte, genau das wird es nicht werden. Denn dazu bedürfte es einer sehr, sehr klaren Botschaft. Also es müsste eine Agenda sein. Und ich sehe hier viele, viele Splitter und ein ganz heterogenes Meinungsbild.
Ja. Zumal
dagegen
wir wissen,
sein ist, glaube ich, das Einzige, was...
Dagegen sein, aber die allermeisten Deutschen finden ja durchaus die Politik in Corona-Dingen, die Kanzlerin und die Regierung fährt okay.
Ja, ja, das würde nicht bedeuten, dass nicht die Leute, und seien sie eine Minderheit, das lautstark verkünden können, die nicht dieser Ansicht sind. Also die Legitimität des Protestes würde ich nicht anzweifeln.
Nein, würde, glaube ich, keiner anzweifeln. Natürlich darf man demonstrieren, aber man muss sich wahrscheinlich bewusst sein dessen, dass es trotzdem eine Minderheit ist, den Umfragen zufolge, die Corona-Maßnahmen ablehnt. Sie hören Deutschlandfunk Kultur und der Kulturphilosoph Christian Demand ist in dieser Stunde hier zu Gast. Was tun gegen Verschwörungserzählungen, gegen Rechts? Das fragt die Republik, das fragt aber heute auch insbesondere der Kabinettsausschuss zur Bekämpfung von Rassismus und Rechtsextremismus, der mit der Kanzlerin in Berlin tagt. Und die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Wiedmann-Mautz, sagt, man müsse was tun in der Schule, im Internet, politische Bildung stärken, Medienkompetenz stärken und mit rechtlichen Befugnissen im Netz arbeiten. Herr Demand, lassen Sie uns mal die Medienkompetenz sozusagen als Thema herausnehmen, in Schulen sie zu stärken, das, glaube ich, ist tatsächlich das Mittel der Wahl, oder? Schon in Schulen zu lehren, was kann man glauben, was kann man nicht glauben, immer den Kindern und Jugendlichen auch zu sagen, guckt hin, was ihr lest und hört, ist das jetzt wirklich glaubwürdig oder nicht?
Ja, selbstverständlich. Ich glaube nur nicht, dass da, also ich war immer davon ausgegangen, dass jede Form der Unterrichtung zur Mündigkeit dies als eine basale Technik mitvermitteln müsste. Und wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, die noch nicht digital ablief, dann war das auch so. Mhm. Also auch das Zeitunglesen wurde gelehrt, nicht im Sinne eines Schulfachs, aber selbstverständlich war sowas Thema im Unterricht.
Das lief sozusagen mit, ne?
Aber klar,
floss einfach ein. Ist das heute noch so? Ich meine, jetzt sind wir keine Schüler, aber Sie haben Kinder. Wie erleben Sie es?
Ich habe einen 8-jährigen Sohn. Da machen solche Themen noch keinen großen, die sind noch nicht groß Teil des Unterrichts. Allerdings ist natürlich dadurch, dass das Homeschooling und Digitalisierung ein Thema für über 3,5 Monate am Ende des vergangenen Schuljahres war, selbstverständlich, dass der Themenbereich als solcher für uns ins Bewusstsein getreten. Aber wir machen das natürlich zu Hause, ohne dass wir da von Medienkompetenz sprechen müssen. Also selbstverständlich.
Gut, da hat Ihr Sohn natürlich dann den Vorteil, Sie zum Beispiel als Vater zu haben, der das eben dann auch mitbringt. Aber ich denke, es liegt schon auch wirklich eine Verantwortung bei der Schule. Und gestern hat der Bundesverband Digital Publisher und Zeitungsverleger eine Allensbach-Umfrage veröffentlicht, der zu entnehmen ist, dass eine Mehrheit der Lehrer in der Vermittlung von Medienkompetenz auch tatsächlich eine besonders wichtige berufliche Aufgabe sieht. Aber interessant ist, dass es Unterschiede gibt zwischen Ost und West. Die Zustimmungsquote unter den Lehrern war in Westdeutschland mit 60% höher als im Osten, wo nur knapp 40% sagen, dass es wichtig ist, Medienkompetenz zu vermitteln. Erstaunlich, finde ich.
Ja, aber ich habe keinerlei Erklärung dafür, ehrlich gesagt. Womöglich handelt es sich auch um eine Differenz auf der begrifflichen Ebene. Vielleicht sind die Buzzwords, um es da geht, Medienkompetenz, etwas, was in einer stärker westlich sozialisierten Diskussionsgemeinschaft selbstverständlicher ist. Vielleicht ist das wahnsinnig die falschen Wörter, Worte, Begriffe, um die da die Umfrage sich rankte.
Kann sein, kann aber auch sein, dass es auch damit zusammenhängt, dass, was die Umfrage auch zeigt, die befragten Lehrer im Osten weniger Vertrauen in die Medien haben als im Westen. Um es im Detail zu sagen, im Osten haben etwa die Hälfte der Lehrer kein großes Vertrauen in die Medien.
Und ja, aber das würde doch eher den umgekehrten Befund, also dann müssten doch die, wenn sie kein Vertrauen in Medien haben, ein umso größeres Interesse daran haben, Medienkompetenz zu vermitteln. Denn sie haben es ja dann nach eigener Auffassung mit einem Partner, mit einem Wirklichkeitsbereich zu tun, in dem man besonders vorsichtig sein muss.
Ja, oder man sagt halt, gut, ich habe kein Interesse, insofern lasse ich das doch gleich mal einfach hin.
Gut, das fände ich jetzt für Vollpädagogen doch eine etwas problematische
Herangehensweise. Ja. Ist natürlich auch dann die Frage, geht es um soziale Medien, geht es um den Umgang mit den Massenmedien, aber beides ist hier gemeint.
Na, da ist alles gemeint. Das Lustige ist, Medienkompetenz, das wird jetzt so getan, als wären ausschließlich Social Media das Problem oder der Bereich, in dem wir nicht wissen, wem und was wir trauen sollen. Wenn ich mich recht erinnere, war Mein Kampf auch in einem Medium, nämlich als Buch erhältlich. Und auch da musste man Medienkompetenz im weitesten Sinne besitzen,
um
damit umgehen zu können, um überhaupt mal zu sehen. Aber das ist, ich bin mir nicht sicher, ob dies in einem eigenständigen Schulfach dringend notwendig wäre. Denn sowas wie Quellenkunde vermittelt man auch im Geschichtsunterricht. Also allein schon die Frage, ein Geschichtsbuch lesen zu können. Es gibt auf dem freien Buchmarkt, den wir Gott sei Dank haben, sehr, sehr unterschiedliche Deutungen jeder nur denkbaren geschichtlichen Epoche. Und sich da ein Bild zu schaffen und dort eine passable Auswahl an Autoren und Verlässlichkeiten zu schaffen, ist bereits eine große Kunst, ja.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, Christian Demand, Herausgeber des Merkur, hier zu Gast. Und wir haben jetzt auch, während die Musik lief, angeregt gesprochen über dieses Thema Medienkompetenz. Wenn man an den Lockdown denkt, da gab es diese WhatsApp-Nachricht, ich habe die auch gekriegt, wo eine Mutter eines Schülers sozusagen rät, dass man kein Ibuprofen nehmen soll, weil das die Symptome verstärken könnte. Und in Italien seien viele eben Ibuprofen-Patienten sozusagen es gewesen, die dann starke Symptome hatten. Sowas ist ja wirklich sehr schwer zu wissen, ist das jetzt echt? Das war sehr, sehr gut gemachte Fake News.
Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob der Begriff der Medienkompetenz da.
Na, ich müsste ja dann sozusagen kompetent genug zu sein, erkennen, dass das jetzt eben mit Vorsicht zu genießen
ist. Was erkennen Sie da was das Medium betrifft? Also es gibt, das hätte Ihnen genauso gut jemand zurufen können über den Gartenzaun und das Problem wäre dasselbe gewesen.
Gut, aber da trifft das nur mich, während hier ist halt
gut,
die Reichweite riesig.
Aber das ist
riesig.
Eine andere Frage. Also um die Reichweite, man müsste ja immer sagen, es gibt so etwas wie es gibt die merkwürdige Vorstellung in dieser Medienkompetenzdebatte, dass es so etwas gäbe wie einen Raum, einen sozialen Nahhorizont, in dem man das meiste immer sicher weiß und in dem keine medialen Institutionen, Schichten dazwischen gelagert sind. Ich halte das für extrem übersimplifiziert, so funktioniert es nicht. Bin ich ständig mit solchen Dingen befasst, wenn es heißt, ich habe Rückenschmerzen und meine Frau sagt mir, ja, da kann ich dir nur von diesem und jenem abraten oder wie man anders
muss
sagt.
Muss man es immer mit Vorsicht genießen.
Ich muss ständig solche Sachen prüfen und es ist eben so, man kann nicht alles komplett prüfen, aber man muss irgendwann lernen, so viel Urteilskraft entwickeln, um Alarmglocken zu hören in dem Moment, wo eine bestimmte Schwelle der Unsicherheit überschritten ist.
Ein Satz vielleicht noch zum Digitalpakt, denn irgendwie habe ich mir gedacht, Schüler und Schülerinnen könnten ja auch gut lernen, mit digitalen, auch der Hardware, aber auch der Software umzugehen, wenn sie wirklich in den Schulen die Mittel dazu haben. Und 5 Milliarden Euro sind bereitgestellt vom Bund. Die Länder haben bis Mitte August nur 5% davon beantragt. Das ist jetzt die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linkspartei. Ist erstaunlich, oder?
Ja, aber wer einmal auch nur versucht hat, eine kleine Sache zu lösen, etwa wie wir bei unserer Zeitschrift ein digitales Volltextarchiv, das dann anschlussfähig ist an unsere Website, der weiß, dass die A, die Planungsarbeit, die Komplexität solcher Einrichtungen und die Fairnisse, mit denen man da zu tun hat, so groß sind, dass ich gut verstehen kann, dass viele Leute noch davor zurückschrecken, zumal die
Dann nehmen Sie die Schulen
Umstände.
Also in Schutz.
Naja, nein, natürlich müssen die jetzt reagieren. Aber die von 0 auf 100 oder sagen wir mal von 80 auf 100 Beschleunigung.
Also Sie sagen, man muss Verständnis haben.
Ja, unter denen das stattgefunden hat, das würde ich, da würde ich die auf jeden Fall in Schutz nehmen. Hm. Aber es ist auch noch eine Frage, es heißt nicht, dass ich unter der, sagen wir mal, der suboptimalen Nutzung all dieser Mittel und einem gewissen Unwillen bei manchen Einzelnen innerhalb dieser Digitalschule nicht auch gelitten hätte.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur und wir gucken jetzt in die USA. US-Präsident Trump ist nach Kenosha gereist, nach Wisconsin, dorthin eben, wo es besonders viele Proteste gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt gibt und wo ein Polizist ja auf Jacob Blake geschossen hat, den Schwarzen. Trump war dort, hat sich bei der Polizei bedankt, ist nicht etwa zu der Opferfamilie gegangen, sondern hat sich bei der Polizei bedankt und gesagt:
These are not acts of peaceful protest, but really domestic terror.
Hier, das sei kein friedlicher Protest, sondern inländischer Terror. Christian Demand, Herausgeber des Merkur. Inländischer Terror, wenn er sowas sagt, fragt man sich natürlich, will er das Land noch weiter spalten?
Also, dass man
das
die
ist
Frage
eine naive
stellt.
Frage, oder?
Ja, naja, nee, aber eine, die sich irgendwie durch die vorausgehenden Ereignisse fast von selbst beantwortet. Mhm. Also noch weiter, ich glaube, dass das Kalkül ist, so eine Art von vollständiger Polarisierung herzustellen, um möglichst viel seiner eigenen Wählerschaft zu mobilisieren, nachher auch zur Wahl zu gehen. Also einfach mit, das ist ein Akt der Verzweiflung. Ob der nun zum Schluss dazu führen wird, dass er wiedergewählt wird oder nicht, das wage ich nicht vorherzusagen.
Also die Beobachter sagen, er setzt jetzt deutlich auf innere Sicherheit und das sei eine gute Strategie, kann er unter anderem Corona-Pandemie ablenken.
Wollte gerade sagen, also es gibt nicht so wahnsinnig viele Themen, auf die er im Moment stattdessen setzen könnte. Klar, nachvollziehbar ist es. Es ist natürlich höchst zynisch Ich kann mir nicht vorstellen, oder es befremdet mich sehr zu sehen, dass in einer so doch irgendwie auch bewundernswerten Nation so eine Form des vollkommenen, der vollkommenen Zerreißens der Zivilgesellschaft überhaupt vorstellbar ist.
Mhm. Wir hören noch mal, was Trump noch gesagt hat. Er sagt hier, was die Menschen seiner Meinung nach jetzt in diesem Moment in den USA wollen.
They want people that are going to keep them safe, where their houses aren't broken into, where they're not raped and murdered. That's what they want.
Also die Menschen wollen beschützt werden. Sie wollen, dass ihre Häuser sicher sind, dass sie nicht vergewaltigt werden, nicht ermordet werden.
Ja, selbstverständlich. Mhm. Aber das ist ja dann auch nur ein Truism, denn das gilt für die Weiße wie die Schwarze und jede andere ethnische Gruppierung in der Bevölkerung und nicht nur für das Elektorat von Donald Trump.
Ist sicher so. Wo ist denn jetzt die Antwort von Joe Biden?
Ich habe keine Ahnung. Also es ist tatsächlich so, ich fühle mich etwas unwohl bei solchen Themen und zwar einfach deswegen, weil ich hier über dem großen Teich sitze und dann super schlau in die USA blicke, eigentlich nur darauf angewiesen bin und das würde an unser Thema Medienkompetenz anschließen, auf das relativ wenige, was ich über die üblichen Kanäle bekommen habe. Mhm. Insofern ist das, weiß ich nicht so ganz, wie sich das von Stammtischgerede unterscheiden soll. Aber was mir dann doch auffällt...
Da muss ich natürlich einhaken. Natürlich unterscheidet sich das
nein,
vom Stammtischgerede.
Es gibt ja vermutlich auch ganz vernünftige
auch
Stammtischgerede.
Das auch. Und Sie sind ja auch von einer philosophischen Perspektive aus unterwegs.
Ja, aber das bedeutet ja nicht, dass ich dann besondere oder gebenedeite Informationen ständig zur Hand hätte. Nein, aber was mir tatsächlich aufgefallen ist, dass selbst wenn ich unter diesem Gesichtspunkt sehr skeptisch meine eigene Urteilsfähigkeit betrachte, man sieht von beiden extrem wenig und die großen, also mal von diesem Parteitag, an dem er nominiert wurde, einmal abgesehen, die Kontrageste der Versöhnung und die, ja, also eine Vision dessen, was sein könnte, die ist versucht er in vielen kleinen Momenten, aber es ist ihm scheinbar nicht gelungen, dafür eine Bühne zu finden, eine Form zu finden, die das glaubwürdig für viele Leute rüberbringt.
Und die eben dann auch hörbar wäre in einer Situation wie dieser jetzt. Naja, vielleicht kommt es ja noch. Wir sind mal hoffnungsfroh und gucken weiter über den großen Teich.
Ja.
Christian Demand sattelt jetzt gleich schon hier die Pferde und reitet sozusagen aus dem Studio. Was machen Sie heute Nachmittag?
Die Post erledigen, die ich jetzt habe liegen lassen.
Na gut, dann ist einiges zu tun. Und wir hören nach den Nachrichten hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur einiges über die Frage, wie das ist, bei der Polizei zu sein mit Migrationshintergrund. Es gibt ja diesen alltäglichen Rassismus im Dienst. Werden Sie zuhören?
Ich werde die Post erledigen, aber ich habe ja Gott sei Dank mittlerweile kapiert, dass man Sendungen auch nachhören kann.
In der Tat, im Podcast. So auch diese Stunde, die dann eine halbe Stunde ist. Das ist wirklich eine gute Idee.